Ja, ich möchte auch nochmal alle herzlich begrüßen heute. Und wenn ich mir hier die Kinder hier vorne anschaue, dann muss ich an mich selber denken. Das ist jetzt aber schon viele Jahrzehnte her. Es gibt so ein Foto von mir, wo ich in der Schule saß. Und so ganz unscheinbar saß ich da so mitten unter den Kindern. Und damals war ich also noch recht schüchtern. Ich war überhaupt recht schüchtern. Also ich wurde immer wieder zum Gedichte aufsagen und diesen Dingen nach vorne gerufen und ich wurde immer feuerrot auf dem Kopf und habe immer gezittert. Und mein ganzes Leben lang hat mich Gott immer wieder nach vorne geschickt. Ich weiß nicht, wieso ich immer nach vorne musste und ich immer was aufsagen musste. Und dann im Beruf war es dann so, dass ich dann auch einen Beruf bekam oder eine Tätigkeit bekam, wo ich ständig vor dem Kunden stand und da auch ständig was sagen musste. Und so hat mich also Gott mein ganzes Leben lang auf eine Aufgabe trainiert, die ich mir nicht selber ausgesucht hätte. Und jetzt stehe ich heute da und denke dran, eigentlich hat sich gar nicht so viel verändert gegenüber damals. Innerlich bin ich eigentlich doch noch irgendwie wie ein Kind. Ich schaue vielleicht nicht mehr so aus, habe jetzt einen Bart und bin ein bisschen älter geworden. Aber im Grunde, was Gott macht mit dem Altern, ist eigentlich gar nicht einmal so das, was das Äußere betrifft, sondern er verändert einen Menschen irgendwie von innen und er braucht dazu viel Zeit. Jedenfalls kommt es uns manchmal so vor, oder? Dass wir Gott viel Zeit braucht. Ja, also es geht heute, wie wir schon gehört haben, um den Schöpfer, um 1. Mose Kapitel 1 und auch Kapitel 2 und 3 werde ich ein bisschen anschneiden. Und das ist eine Predigt, ich könnte auch eine Predigt halten, wo wir den Herrn die ganze Zeit loben und preisen. Aber ich denke, es ist richtig, das stimmt, am Ende der Bibel in Kapitel 22 und 23, da steht drin, da schafft er einen neuen Himmel und eine neue Erde und die Braut wartet auf den Bräutigam, auch jetzt schon, aber da wird sich das erfüllen. Aber bis das soweit ist, stehen wir in einem geistlichen Kampf. Wir sind in einer Welt, die zerbrochen ist, in einer Welt, die nicht mehr so funktioniert, wie sie Gott ursprünglich gedacht hat. Und deswegen müssen wir uns immer wieder daran erinnern, dass wir hier einen Auftrag haben. Und diese Predigt, die ich heute halten möchte, die soll euch zurüsten, die soll euch für diesen geistlichen Kampf ausrüsten, damit ihr gewappnet seid, aber nicht nur für euch, sondern damit ihr den Menschen einen Weg zu unserem Schöpfer und Erlöser zeigen könnt. Wenn wir uns das Kreuz hier anschauen, das hier symbolisiert ist das Kreuz unseres Herrn Jesus. Glaubt ihr, dass er einen geistlichen Kampf hatte? Dass er in den Stunden am Kreuz nicht nur unvorstellbare Qualen litt, sondern auch einen noch viel unvorstellbareren geistlichen Kampf zu kämpfen hatte? Denn er trug ja die Schuld der ganzen Welt, deine und meine Schuld. Und er musste den geballten Zorn des Vaters gegen alles Unrecht und alle Gottlosigkeit der Menschen ertragen. Ich glaube, wir können das nicht einmal erahnen, was das eigentlich bedeutet. Sind jetzt auch wir bereit, einen geistlichen Kampf zu kämpfen? Sind auch wir bereit, unser Fleisch zu kreuzigen und das zu tun, was unser Herr Jesus angeordnet hat? Unser Fleisch will ja ganz oft was anderes als der Geist, der in uns ist. Sind wir bereit, seine letzte große Anordnung zu befolgen, die wir in Matthäus 28, die Verse 18 bis 20 lesen? Matthäus 28, 18 bis 20 möchte ich kurz lesen. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Wenn man sich den Text ein bisschen genauer anschaut, zunächst einmal scheint es so, als ob hier verschiedene Befehle gegeben sind, aber im Griechischen gibt es hier tatsächlich in diesen zwei Versen nur einen einzigen Befehl. Und ich lese es jetzt mal so, wie es tatsächlich im Griechischen dasteht. Wenn ihr hingeht Macht zu Jüngern alle Völker, indem ihr sie tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, indem ihr sie alles halten lehrt, was ich euch befohlen habe. Das heißt, es gibt nur einen Befehl im Griechischen hier und der lautet, Macht zu Jüngern. Alles andere ist sozusagen mehr oder weniger selbstverständlich. Sie gehen hin. Das erwartet Jesus, dass sie hingehen, dass sie schon am Gehen sind. Das muss er ihnen gar nicht befehlen. Oder dass sie dann taufen. Und dann natürlich die Getauften auch lehren. In dieser Anordnung steht was Wichtiges, nämlich die Frage ist jetzt, machen wir das? Machen wir Jünger? Verkünden wir das Evangelium so, dass wir Jünger machen? Wenn alle Christen das tun würden, was Jesus angeordnet hat, dann sähe die Welt anders aus. Ich selbst zum Beispiel wäre dann vielleicht nicht Evolutionist und Agnostiker geworden. Ich will euch kurz erzählen von meinem Leben. Ich bin ja im Katholischen aufgewachsen und saß dann auch, wie gesagt, wie einer von den Kindern hier da, auch manchmal auch im katholischen Religionsunterricht. Und ich habe schon geglaubt, dass Gott existiert. Das hatte ich eigentlich schon recht schnell verstanden, das muss schon sein. Aber dann war es so, ich bin dann beeinflusst worden durch verschiedene Dinge, Bücher, die ich gelesen hatte. Und mit 16 oder 17 Jahren war ich dann an einem Scheidepunkt angelangt. Meine Frage war jetzt, wenn ich in der Bibel reingeschaut habe, und wir hatten damals noch eine Bibel, die wurden damals noch im Katholischen auch ausgeteilt und gelehrt, da stand auf den letzten Seiten, dass die Welt rund 6000 Jahre alt ist. Und ich hatte aber mittlerweile Bücher gelesen, da stand ganz was anderes drin. Ja, Millionen, ja, Milliarden. Und ich war jetzt am Kämpfen, ich war mit der Frage beschäftigt, was stimmt denn jetzt? Und dann habe ich eine Fernsehsendung gesehen, da war ich ungefähr 16 oder 17 Jahre alt, und da gab es eine Diskussion zwischen zwei Parteien. Das eine waren Wissenschaftler und das andere waren Geistliche. Und dann wurde diskutiert, woher die Welt kommt. Und die Wissenschaftler hatten aus meiner Sicht rationale, vernünftige, logische Argumente. Und die Geistlichen haben immer gesagt, Gott war es. Gott hat es gemacht. Nun, damals war ich also noch fest überzeugt, dass Gott existiert. Also dachte ich mir, naja, wenn es ihn gibt, dann hat er mir einen Verstand gegeben. Und den Verstand, den darf ich doch auch gebrauchen, oder? Und die einen sagen immer bloß, Gott hat es gemacht. Die anderen geben mir Argumente. Dann haben wir gedacht, die einen kennen sich nicht aus, die anderen schon. Ich glaube das, wo die Argumente kommen. Nun, das hat mich auf einen falschen Weg geführt letztlich. Das hat mich auf einen Weg geführt, der mich langsam, aber sicher ganz von Gott weggeführt hat. Und ich wurde wirklich zum Evolutionisten oder Agnostiker. Und nach einigen Jahrzehnten war Gott völlig verschwunden aus meinem Leben. Er hat überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Also er starb sozusagen einen langsamen geistlichen Tod in mir, weil ich mich falsch entschieden hatte. Also es ist entscheidend, wie wir das Evangelium verkünden, was wir darunter verstehen. Nun, es ist so, man kann das Evangelium niemandem erklären, wenn er nicht glaubt, dass Gott existiert. Das ist schon mal der erste Punkt. Die Frage der Existenz eines Schöpfers ist ganz zentral. Und daher fängt die Bibel in ihrem ersten Vers nicht mit dem Evangelium an. In 1. Mose 1, Vers 1, da heißt es nämlich, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Hier wird uns ganz klar vorgestellt, der Schöpfer, nämlich Gott. Und es wird überhaupt nicht argumentiert, dass Gott existiert. Es gibt hier keine Begründung, warum Gott existiert. Es wird einfach vorausgesetzt, dass es der Mensch weiß. Und so haben wir also das erste Kapitel der Bibel, das hier beginnt mit dem Schöpfer. Und wie ich schon gesagt habe, die letzten Kapitel enden mit dem Schöpfer, der eine neue Welt geschaffen hat. Und zwischendrin haben wir ein Drama. Zwischen den ersten und letzten Seiten der Bibel haben wir ein Drama. Der Mensch fällt ab von Gott. Und die ganzen Seiten dazwischen könnte man sich vielleicht sparen, wenn der Mensch nie abgefallen wäre. Jesus geht ans Kreuz, bezahlt für unsere Schuld. Und das Erstaunliche ist dann, es ist aber dann noch besser als am Anfang. Er hat nämlich dann eine Braut. Gottes Wege sind unergründlich. Ich hätte es vielleicht anders gemacht. Ich hätte es gleich am Anfang versucht, perfekt zu machen, aber Gott wusste genau, dass es so nicht geht. Deswegen hat er es so gemacht, wie er es gemacht hat. Er ist im Gott.
Das erste Kapitel der Bibel brauchen wir für die Verkündigung des Evangeliums in unserer griechisch-humanistisch geprägten westlichen Kultur. Wir sind eigentlich alle irgendwo Griechen. Wir merken das vielleicht gar nicht so. Das wird man uns auch gar nicht so ansehen. Wir würden sagen, wir leben doch hier nicht in Griechenland. Aber unsere Kultur ist so geprägt. Humanisten, Griechen hätten so gedacht, vor 2000 Jahren in etwa, so wie wir heute überwiegend. Paulus, der in Athen auf dem Areopag predigte, hat es uns vorgemacht, wie man mit diesen Griechen redet. Ich möchte es kurz vorlesen in Apostelgeschichte 17, die Verse 24 und 25. Da sagt er, der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde ist, wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind. Er lässt sich auch nicht von Menschenhänden bedienen, als ob er etwas benötigen würde, da er doch selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Also der Paulus wusste, er muss damit anfangen. Er muss mit dem Schöpfer anfangen. Und ich denke, wir sind heute wieder in einer Zeit angelangt, wo die Menschen immer weniger wissen von Gott und viele bezweifeln, dass es ihn überhaupt gibt. Wir müssen wieder reden wie mit den Griechen ganz am Anfang, wie der Paulus, damit sie uns verstehen. So geht es jedenfalls mir ganz oft und meine Vorträge sind auch deswegen immer so aufgebaut, dass ich gar nicht mit Gott anfange, sondern erst einmal mit dem Offensichtlichen, mit Wissenschaft. Und da können die Leute noch mitgehen. Und wenn sie mitgehen, gehen sie bis zum Schluss mit, wo sie dann endlich verstehen dürfen, dass es Gott tatsächlich gibt und dass er alles gemacht hat und dass er sogar der Erlöser ist. Und jetzt können wir uns vorstellen, wenn das so ist, wenn das so ein wichtiger Punkt ist heute, dann wird das angegriffen. Wir müssen mit Angriffen auf den Schöpfer rechnen. Und zwar richten sich diese Angriffe auf zwei Punkte. Erstens gegen das Wesen und den Charakter unseres wunderbaren Gottes. Und zweitens, und das überrascht euch jetzt vielleicht, direkt gegen das Evangelium. Das werde ich im Laufe meiner Predigt gegen Ende dann noch ein bisschen ausrollen, warum das direkt gegen das Evangelium geht. Aber ich möchte jetzt anfangen, ein bisschen das auszurollen, dieses Thema. Warum richten sich Angriffe gegen den Schöpfungsbericht, gegen den Wesen und gegen den Charakter Gottes? Es muss uns klar sein, dass es jemanden gibt, der größtes Interesse daran hat, Gott zu verunglimpfen. Und das ist der Teufel oder Luzifer, dieser gefallene Engel. Das ist ja, sind ja ein und dieselbe Person. Dieser gefallene Engel wollte selbst wie Gott sein. Und er versucht immer noch alles, Gott in den Augen der Menschen geringer zu machen, um sich dadurch selbst zu erhöhen. Er will Gott mit anderen Worten die Ehre nehmen. Und das ist ein grundlegendes Prinzip, das jeder Ausleger im Hinterkopf haben muss. Auch jeder, der die Bibel liest und vielleicht manche Stellen schwierig findet, muss er aufpassen, dass er die Bibel nicht falsch auslegt. Es gibt jemanden, der will, dass wir das so auslegen, dass Gott die Ehre genommen wird. Unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern eben gegen den Teufel und seine widergöttlichen Helfer. Wir führen einen geistlichen Kampf. Nun, ich möchte jetzt einfach nur mal die ersten 5 Verse aus dem ersten Buch Mose lesen. Ich könnte auch alle 31 lesen und die auslegen, aber das wird halt viel zu lange dauern. Ich habe mich entschlossen, das nicht so zu machen, sondern mich auf diese Verse zu konzentrieren und ein bisschen auszuholen. Aber ich denke, damit haben wir genügend zu tun und damit kann ich hoffentlich euch zu verstehen geben, woher und wie sich dieser Kampf eigentlich abspielt. Also zunächst einmal lese ich vor. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und leer. Und es lag Finsternis auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der erste Tag. Wie gesagt, gleich im ersten Vers hier wird uns Gott als der Schöpfer vorgestellt. Und die Bibel macht sich gar keine Mühe, die Existenz Gottes zu beweisen. Ja, im Gegenteil, sie setzt voraus, dass jeder Mensch weiß, dass Gott existiert. Und das ist in vollkommener Übereinstimmung mit Römer Kapitel 1, Vers 20. Und da heißt es nämlich, denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Durch Nachdenken. Wenn wir zum Beispiel Wissenschaft betreiben, ist das auch eine Art von Nachdenken und Untersuchen. Aber wie gesagt, man muss kein Wissenschaftler sein. Man muss nur nachdenken über die Schöpfung, um zu erkennen, dass es ihn gibt. Also das Problem ist nicht, dass man nicht erkennen kann, dass Gott existiert. Das Problem ist ein anderes. Das Problem ist, dass der sündige Mensch davon nichts wissen will. Tief in seinem Herzen weiß er das. Und das schreibt Paulus zwei Verse vorher in Römer 1,18, denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Die Wahrheit wird niedergehalten. Ich müsste ja nichts niederhalten, was nicht schon bekannt wäre. Es ist bekannt. Ich kann es nicht verhindern, es ist da. Die Schöpfung spricht für einen Schöpfer. Also was muss der Feind machen? Er muss genau diese Wahrheit versuchen, mit allen Mitteln zu unterdrücken. Und die Menschen in dieser Welt, die eben Jesus nicht kennen, die sind leider vom Teufel inspiriert. Anstatt anzuerkennen, dass Gott der Schöpfer ist, der alles aus dem Nichts erschuf, will der Teufel den Menschen weismachen, dass dem nicht so sei. Gott habe Raum und Zeit nicht aus dem Nichts erschaffen, sondern Raum und Zeit hätte es schon vorher gegeben. Da sind wir bei den Griechen, die nämlich solche Vorstellungen jede Menge hatten. Das Universum sei ewig. Aber denken wir mal einen Moment nach. Wenn es Raum und Zeit schon vorher gab, dann sind doch Raum und Zeit ewig und nicht mehr nur Gott. Und genau das will der Teufel erreichen. Raum und Zeit machen dann nämlich mit Bezug auf Ewigkeit Gott Konkurrenz. Und damit erscheint Gott geringer, als wenn nur er allein ewig wäre. Ich nenne das die Ewigkeitstheorie. Wir werden heute von vielen Theorien hören. Ihr kennt die Evolutionstheorie zum Beispiel. Ich stelle diese Theorien gegenüber der Wahrheit. Der Teufel stellt ständig Theorien auf, die er nicht beweisen kann. Das ist jetzt die erste, die Ewigkeitstheorie, dass etwas anderes auch noch ewig sei, außer Gott. Wenn wir uns das ein bisschen bildlich vorstellen, einen Zeitstrahl, der aus dem Unendlichen kommt. Und zu einem gewissen Zeitpunkt habe sich Gott entschieden, das Universum zu erschaffen. So will uns der Teufel denken lassen. Das klingt irgendwie einleuchtend. Aber wenn wir für einen Moment mal nachdenken, wenn der Zeitstrahl ja aus dem Unendlichen kommt, dann heißt es, dass auch die Zeit unendlich oder ewig ist. Und wieder nicht nur Gott allein. Wer herrscht jetzt hier eigentlich? Die Zeit oder Gott? Oder beide? Was können wir dagegen sagen? Nun, wir müssen einfach die Bibel genau lesen. Wir müssen genau lesen, was geschrieben steht. Der biblische Text in Vers 1 beschreibt nämlich einen absoluten Anfang in der Zeit. Oder anders ausgedrückt, der Zeitstrahl kommt nicht aus dem Unendlichen, sondern er beginnt erst mit dem ersten Schöpfungsakt Gottes. Und das erkennt man an dem kleinen Wörtchen im Anfang. Es gibt hier natürlich einige Übersetzungen, die schreiben am Anfang statt im Anfang. Aber im Hebräischen steht hier das Wort Bereshit, das bezeichnet einen absoluten Anfang. Aber man muss eigentlich gar kein Hebräisch können. Es geht einfacher. Wir müssen nur in das Johannesevangelium reinschauen. In das erste Kapitel, in den ersten drei Versen. Und da heißt es, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Hier übersetzen alle bekannten Übersetzungen, sowohl im Deutschen als auch im Englischen, im Anfang. Und das Wort, von dem hier die Rede ist, ist natürlich Jesus Christus. Er ist das fleischgewordene oder menschgewordene Wort Gottes, durch das alles in der Schöpfung entstanden ist. Wenn also auch damit jetzt gezeigt ist, dass Gott der ewige Schöpfer ist, der schon außerhalb von Raum und Zeit existierte, bevor es Raum und Zeit überhaupt gab, aber so gibt der Teufel hier noch nicht auf. Er tut es, indem er dem Leser, manchen Leser einreden will, dass Vers 1 nicht den ersten Schöpfungsakt Gottes bezeichne. Es gibt manche Ausleger, die sagen, naja, Vers 1, das ist ja bloß eine Überschrift oder eine Zusammenfassung von all dem, was im ersten Kapitel der Bibel geschah. Wenn es dem Teufel gelingt, dass wir solche Gedanken haben und die Menschen davon überzeugt, dann wird der Leser des ersten Schöpfungsaktes Gottes in Vers 1 beraubt. Und wenn er dann zu Vers 2 kommt, wo sich der Blick ja auf die Erde richtet, da heißt es ja die Erde aber, dann wird die Frage offen bleiben, aber Moment mal, wo kam jetzt die Erde her? Ist Gott wirklich der Schöpfer der Erde? Vielleicht existierte die Erde ja schon ewig, bevor Gott in Vers 2 erst so richtig mit seiner Schöpfung anfing. Aber dann ist wieder nicht Gott allein ewig, sondern eine ewige Erde macht ihm Konkurrenz und der Teufel hat wieder einen Sieg errungen. Das ist sozusagen eine andere Variante der Ewigkeitstheorie, die uns da schon wieder über den Weg läuft. Nun, wieder hilft uns hier genaues Lesen. In Vers 2 lesen wir nämlich, je nach Übersetzung, die Erde aber oder und die Erde. Dieses Wörtchen aber oder und, wieder so ein kleines unscheinbares Wort, knüpft an das, was in Vers 1 passiert ist. Es will eigentlich anzeigen, pass auf, was jetzt kommt, ist die nächste Aktion oder die Folge dessen, was in Vers 1 passiert ist. Ein solches Anknüpfen wäre doch gar nicht möglich, wenn Vers 1 nur eine Zusammenfassung von dem wäre, was noch kommen würde. Stellt euch mal eine Kette vor, eine Kette mit Kettengliedern. Und ich kann immer nur an bereits existierende Kettenglieder anknüpfen. Ich kann ja an nichts anknüpfen, was noch nicht da ist. Insbesondere kann ich an nichts anknüpfen, was erst noch kommen wird. Deswegen muss Vers 1 einen Schöpfungsakt bezeichnen. Aber der Teufel gibt immer noch nicht auf. Um seine Auslegung einer Überschrift oder Zusammenfassung zu begründen, will er den Blick mancher Leser auf den Ausdruck Himmel und Erde bzw. die Himmel und die Erde in Vers 1 lenken. Angeblich würden Himmel und Erde die gesamte Schöpfung bezeichnen und sie seien daher einfach eine Zusammenfassung von dem, was Gott in den folgenden Versen noch tun würde. Es stimmt zwar, dass der Ausdruck Himmel und Erde im Hebräischen die gesamte Schöpfung bezeichnet, aber es ist zu weit gegriffen, darunter alle Einzelheiten der Schöpfung zu verstehen. Wir müssen eins wissen, der Teufel sagt uns nie nur die Unwahrheit, er sagt auch immer die Wahrheit. Er mischt immer Wahrheit rein und macht es aber dann falsch, indem Unwahrheit reinkommt. Er übertreibt sehr gerne und hier ist es eine Übertreibung zu sagen, dass das, was in Vers 1 steht, Himmel und Erde, die gesamte Schöpfung wäre. Wir können nicht sagen, dass die Einzelheiten gemeint sind, sondern in Vers 1 ist die Schöpfung in ihrem Rohzustand gemeint, bevor Gott seine Schöpfung weiter strukturierte und verfeinerte. Und dass das tatsächlich so ist, das kann man beweisen, anhand 2. Mose 20, Vers 11. Das ist im Übrigen ein sehr wichtiger Vers, den ich heute ein paar Mal nennen werde, den kann man sich am besten auswendig merken. 2. Mose 20, Vers 11. Ich lese hier den ersten Teil. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und er ruhte am 7. Tag. Und dann geht es weiter mit dem Sabbatgebot. Das heißt, hier wird neben Himmel und Erde auch noch das Meer und alles, was darin ist, angegeben. Ja, wenn Himmel und Erde bereits alle Details der Schöpfung bezeichnen würde, dann wäre es doch überflüssig, auch noch vom Meer und was darin ist zu reden, oder? Folglich schließt der Ausdruck Himmel und Erde hier in Vers 1 eben auch nicht die Details mit ein. Zusammenfassend besagt Vers 1, dass Gottes erster Schöpfungsakt war, dieses Raum-Zeit-Gebilde des Universums zu erschaffen und darin die Erde. Sowohl das Universum als auch die Erde waren noch in einem Rohzustand. Das Universum war bis auf die Erde noch leer. Gott erschuf nämlich erst am vierten Tag Sonne, Mond und Sterne. Und die Erde hatte auch noch kein trockenes Land und hat noch kein Leben beherbergt. Das änderte Gott erst an den folgenden Schöpfungstagen. Wir kommen zu Vers 2. Dort steht, dass zu Beginn die Erde noch wüst und leer war. So steht es in den bekannten deutschen Übersetzungen. Und jetzt hat dieses Wort wüst manche Ausleger dazu veranlasst, zu behaupten, dass es sich hier um eine Verwüstung handele. Aber davon steht nichts da. Deswegen nenne ich das die Verwüstungstheorie. Das ist die Verwüstungstheorie, die hier aufgestellt wird, die nicht dasteht. Aber der Teufel gibt sich alle Mühe, dass man genau das in den biblischen Text hineinliest. Und sogar bekannte Ausleger können in solche Fallen hineinfallen. Die Erde, so sagt man, sei zwar ursprünglich von Gott perfekt erschaffen worden, sei aber dann durch eine kosmische Katastrophe verwüstet worden. So soll man glauben. Und diese Katastrophe sei der Fall Luzifers gewesen. Und in diesem Fall Luzifers sei dann auch die ursprüngliche Erde zerstört worden. Ja, es wird sogar manchmal behauptet, dass es vor dem Fall Luzifers schon Menschen gegeben habe, die dann im Zuge dieser Katastrophe umgekommen waren. Steht ja alles nicht da, nicht? Aber es wird alles munter hineingelesen in den Text. Es wird etwas hineininterpretiert, was nicht dasteht. Und das ist natürlich die Handschrift des Teufels. Was macht er denn hier? Seinen eigenen Fall macht er zu einer kosmischen Katastrophe, in der die ursprünglich von Gott erschaffene Erde zerstört wurde. Und so zeichnet er sozusagen ein Bild eines Kampfes zwischen Gott und dem Teufel. Und damit macht er sich viel wichtiger, als er eigentlich ist. Die Wahrheit ist nämlich, dass der Teufel einfach nur ein geschaffenes Wesen ist. Er hat nicht den Hauch einer Chance gegen Gott. Und er kann immer nur so viel tun, wie Gott ihm erlaubt. Und das erkennen wir daran, wie Gott den Teufel letztlich beseitigen wird. In Offenbarung 20,10 heißt es, und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist und der falsche Prophet, und sie werden gepeinigt werden Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Teufel wird einfach in den Feuersee geworfen. Kein Kampf zwischen Gott und dem Teufel, keine kosmische Katastrophe. Der Teufel hat keinerlei Möglichkeit, sich zu wehren. Gegenüber Gott ist er völlig machtlos. Sein Traum, wie Gott sein zu wollen, kommt hier zu einem jähen und endgültigen Ende. Für immer. Aber so weit ist es noch nicht. Noch versucht er als geistliche Macht den Menschen falsche Gedanken einzugeben, die wie gesagt Gott kleiner oder den Teufel größer machen oder beides. Und in unserem Fall versucht er es eben durch seine Verwüstungstheorie. Diese Theorie ist im Deutschen leider besonders erfolgreich und begegnet mir immer wieder, weil in den bekannten deutschen Übersetzungen hier dieses hebräische Wort Tohu mit Wüst übersetzt wird. Da machen es die englischen Übersetzungen besser, die in Vers 2 in der Regel übersetzen, and the earth was without form and void, also übersetzt, und die Erde war ungeformt und leer. Das heißt, der biblische Text will uns eigentlich erklären, dass die Erde zu Beginn noch keine Form hatte. Sie wurde, wie wir beim weiteren Lesen ja feststellen, erst nach und nach in den Schöpfungstagen zu einem Lebensraum für Pflanzen, die Tiere und den Menschen umgeformt. eine anfänglich noch nicht mit Leben erfüllte und daher leere Erde war wie eine unbewohnbare Wüste. Aber mit einer Verwüstung, wie uns der Teufel einflüstern will, hat es gar nichts zu tun. Jetzt kommt noch was dazu. Wir haben im Deutschen ja viele Sprichwörter. Ich bin in einer Familie aufgewachsen. Mein Vater, der hatte unglaublich viele Sprichwörter auf Lager. Unsere Kinder wissen das leider nicht mehr. Das liegt aber auch an mir, weil ich zu wenig diese Sprichwörter wiederholt habe. Aber es gibt ein Sprichwort vom Tohu wa Bohu. Und dieser Ausdruck hat leider die falsche Bedeutung eines Chaos oder eines Durcheinanders. Die Schöpfung befand sich nämlich in den Schöpfungstagen nie im Chaos und war nie im Durcheinander, sondern sie war einfach noch nicht fertig. So wie man ein Haus aufbaut, Stockwerk für Stockwerk, und es systematisch passiert, so wurde auch die Schöpfung Schritt für Schritt fertiggestellt, damit sie der Mensch, der dann erst gegen Ende erschaffen wurde, schließlich als seine perfekte Wohnung in Besitz nehmen konnte. Stellt euch vor, ihr kommt zu einem Haus, das wird gerade gebaut und die ganzen Materialien sind da aufgestapelt und ihr seht da alle möglichen Aktivitäten. Da würdet ihr auch nicht sagen, das ist ein Chaos, sondern ihr würdet sagen, nein, es ist halt noch nicht fertig. Aber wenn man genau hinschaut, merkt man, das ist schon durchdacht, wo was hinkommt. Und wenn man hinschaut, sieht man, der Stein kommt dahin, der dahin. Man muss eben genau hinschauen. Oberflächlich betrachtet ist es ein Chaos. Aber in Wahrheit ist es nicht so. Es wird einfach erst erstellt. Aber jede Art von Verwüstungstheorie wird ganz klar wieder widerlegt, wenn wir in die Bibel reinschauen, und zwar im ersten Kapitel der Bibel, 1. Mose, Kapitel 1, Vers 31. Dort heißt es nämlich, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Ja, wie hätte Gott denn eine Schöpfung, wo der Teufel bereits gefallen ist und wo die Erde bereits einmal eine große Zerstörung erfahren hatte, wie hätte er denn das als sehr gut bezeichnen können? Und dabei muss man Folgendes bedenken. Jedes Unrecht, auch wenn davon keinerlei Spur mehr zu sehen ist, das schreit weiterhin zu Gott. Wir müssen da nur nachschauen, was da passiert ist, nachdem Kain Abel erschlug. Da heißt es in 1. Mose 4,10, sagt Gott zu Kain, und nun sollst du er aber sprach, was hast du getan? Horch, die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von dem Erdboden. Das Unrecht schreit zu Gott. Wir können es nicht sehen. Also wenn Gott hier auf diese Welt schaut, dann schreit sozusagen fast jede Stelle hier zu ihm, weil irgendwann hier an jeder Stelle auf dieser Erde oder an fast jeder Stelle Unrecht passiert ist. Deswegen muss Gott auch einen neuen Himmel und eine neue Erde machen. Ganz neu. Das Alte muss im Feuer vergehen. Dann könnte Gott ja nicht mehr hinschauen hier. Weil er überall all das Unrecht sieht, das passiert ist. All die Zerstörung, all das, was von seiner ursprünglichen perfekten Schöpfung zerstört wurde. Aber der Teufel hat noch mehr auf Lager. Und so suggeriert er manchen Auslegern, dass zwischen 1. Mose 1, Vers 1 und Vers 2, dass es da eine große zeitliche Lücke gäbe. Man nennt es die Lückentheorie. Wieder eine Theorie. Lückentheorie. Und in diese angebliche Lücke, da stopft man dann alle möglichen Dinge, wie zum Beispiel den Fall Luzifers oder die erste Zerstörung der Erde. Oder vielleicht sogar die fehlenden Millionen und Milliarden Jahre des evolutionistischen Weltbilds. Das machen manche Christen. Und gar nicht Unbekannte. Aber jede Art von Lückentheorie, sowie jede Theorie, die meint, dass die in 1. Mose 1 beschriebenen Tage Zeitalter seien, das wird ja auch manchmal gesagt, die Tage sind doch Zeitalter, lange Zeiten, scheitert an dem bereits genannten Vers aus 2. Mose 20, 11, wo das Sabbatgebot steht, und ich lese es nochmal vor, weil es so wichtig ist. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und er ruhte am 7. Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt. Ja, wie lange hat denn der Sabbat gedauert? Ja, Millionen? 24 Stunden. Und in einem Atemzug wird ja der Sabbattag mit den anderen Tagen genannt. Also ich habe keinerlei Begründung von der Schrift her, hier irgendwas anders anzunehmen als 24-Stunden-Tage, auch für die anderen Tage. Wenn es anders wäre, dann könnte man das vergessen, dann könnte man die ganze Bibel nicht mehr verstehen. Ja, wir könnten keinen literarischen Text mehr verstehen. Das ist ein grundlegendes Prinzip, dass man im Kontext was liest. Also es ist völlig klar aus diesem Vers, dass mit den Tagen gewöhnliche 24-Stunden-Tage gemeint sind, weil der Sabbattag in einem Atemzug genannt wird. Und damit sind auch die 6 Schöpfungstage ganz gewöhnliche 24-Stunden-Tage. Und in diesen 24-Stunden-Tagen hat Gott nicht nur Himmel und Erde in ihrem Rohzustand gemacht, sondern er hat auch alle Details seiner Schöpfung hinzugefügt. Und in der Tat ist es ja so, dass Gott das Meer durch die Trennung der Wasser und des Trocknen am 3. Tag erschaffen hat und die im Meer lebenden Wesen am 5. Tag. Also der gesamte Prozess von 1. Mose 1, Vers 1 bis Vers 31 hat 6 gewöhnliche 24-Stunden-Tage gedauert. Für lange Zeitalter versteckt in einer Lücke zwischen Vers 1 und Vers 2 oder Zeitalter während der Tage ist in der Bibel schlichtweg kein Platz. Und da müssen wir feststehen, da müssen wir feststehen bleiben und so argumentieren. Die Christen, die anders argumentieren, das ist mir immer wieder aufgefallen, die können biblisch gar nicht argumentieren. Die argumentieren an der Stelle in der Regel nicht, sondern sie sagen einfach, dass sie kommen aus einer anderen Ecke, sie kommen sozusagen aus einer naturwissenschaftlichen Ecke, im Grunde aus einer evolutionistischen Ecke, wo sie meinen, man müsse das hier eben so umdeuten, weil das sei ja nur eigentlich so ein symbolischer Bericht. Warum ist der Teufel eigentlich überhaupt so versessen darauf, lange Zeitalter einzubauen? Naja, der Grund ist der, dass das wieder an Gottes Ehre kratzt. Weil ein Gott, der Zeitalter brauchte, um die Welt zu erschaffen, der ist doch ganz offensichtlich weniger mächtig als ein Gott, der das in gewöhnlichen 24-Stunden-Tagen vermochte. Das war im Übrigen auch eines der Probleme, die ich hatte, weswegen ich auch dann falsch abgebogen bin im Glauben, weil ich eben die Bibel sowieso nicht kannte, das war ein Punkt. Aber das andere war, ich dachte mir, naja, ein Gott, wenn er existieren würde, der jetzt Äonen braucht, um Leben auf der Erde zu erschaffen und schließlich den Menschen hervorzubringen, der kann doch eigentlich nicht viel, der ist doch so klein mit Hut. Der braucht so lange und dann schauen wir uns an, was rauskommt. Der Mensch ist doch nicht perfekt. Diese ganze Welt ist doch nicht perfekt. Natürlich hatte ich die ganzen ersten Kapitel der Bibel nicht richtig im Kopf, hatte den Sündenfall nicht verstanden, hatte die Auswirkungen des Sündenfalls nicht verstanden, aber weil ich all das nicht wusste, hatte ich völlig falsch gedacht. Und schon war ich in eine Falle des Teufels getappt und ich dachte, Gott ist wirklich, wenn es ihn gibt, arm dran. Nun, als ich vor 16 Jahren zum Glauben kam, durch ganz fantastische Ereignisse, wo Gott wirklich eingegriffen hat in mein Leben und so eingreifen musste so massiv, weil ich nicht mehr anders auf einen anderen Weg zu bringen war, hatte ich eines gelernt in diesen Ereignissen, in diesem Burnout, den ich hatte und in diesen Erlebnissen, die ich dann hatte, wo Gott übernatürliche Dinge in meinem Leben hat passieren lassen, was ich gebraucht habe, weil ich so fest war als Materialist in meinem Weltbild, dass ich da nicht mehr rausgekommen wäre, musste ich eins lernen. Durfte ich eins lernen? Gott ist allmächtig. Ein Wort genügt und er befreit dich von deiner falschen Weltschau. Ein Wort von ihm genügt, weil er vollkommen gut auch ist. Nicht nur allmächtig, er ist allmächtig und er ist vollkommen gut. Aber der Teufel will, dass wir das auf keinen Fall glauben. Ja, daran arbeitet er mit allen Mitteln. Deswegen entwickelt er Theorien ohne Ende und überhäuft uns mit Theorien, die Menschheit wird mit Theorien überhäuft, die Bücherregale sind voll damit. Aber das ist nicht die einzige Wirkung, die der Glauben an lange Zeitalter hat. Und jetzt komme ich zu etwas sehr Wichtigem. Ich habe ja schon gesagt, es ist so, dass zum einen jeder Angriff auf Gott, jede Theorie, die der Teufel entwickelt, zum Ziel hat, Gott zu verunglimpfen, ihn kleiner zu machen, als er eigentlich ist, damit er selber besser dasteht. Aber es gibt noch was. Es ist so, dass der Angriff auf die ersten Kapitel in der Bibel ein direkter Angriff ist auf das Evangelium. Das möchte ich jetzt etwas erläutern. Wenn wir, wie die Evolutionisten oder wenn Christen, wie die Evolutionisten, glauben, dass der Mensch das Ergebnis eines Milliarden Jahre währenden Evolutionsprozesses ist, dann glauben wir ja, dass es Leid und Tod bereits vor dem Sündenfall gab. Ja, es gab ja diese Entwicklung über viel Leid und Tod, bis angeblich der affenartige Vorfahre entstand und dann der Mensch. Nun, wenn das aber so war, dann gab es den Sündenfall ja gar nicht. Weil Leid und Tod sind ja die Folgen des Sündenfalls. Ja? Evolution funktioniert nur, wenn Lebewesen sterben und durch andere Lebewesen ersetzt werden. Deswegen muss es Leid und Tod schon vorher gegeben haben. Aber wie gesagt, wenn bereits vor dem Sündenfall die Folgen des Sündenfalls Leid und Tod in der Welt waren, ist Adam gar nicht gefallen. Und wenn der erste Adam gar nicht gefallen ist und allen Menschen den Tod gebracht hat, dann kann auch der auferstandene Christus nicht der letzte Adam sein, der allen Menschen, die an ihn glauben, ewiges Leben gibt. Im 1. Korinther 15, die Verse 20 bis 22, heißt es nämlich: Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Also kurz besagt, lesen wir hier, weil der Tod durch einen Menschen Adam kam, so wird auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen Christus kommen. Oder im Umkehrschluss bedeutet es, dass es gar keine Auferstehung der Toten mittels Christus gäbe, wenn nicht durch Adam der Tod in die Welt kam. Ohne den Fall des ersten Adam auch nicht der Triumph des letzten Adam. Und daher untergräbt jede Vorstellung, dass der Tod bereits vor dem Sündenfall in der Schöpfung war, das Evangelium. Aber da muss man halt scharf nachdenken, dass man das versteht. Und man muss auch bereit sein, so zu argumentieren. Das ist auch einer der Gründe, weswegen ich euch diese ganzen Dinge heute präsentiere, um euch auszurüsten. Wenn ihr das Evangelium, ihr nennt euch ja Evangeliumschristengemeinde, Evangelium verkündet, dann werdet ihr zwangsläufig natürlich mit diesen Dingen in Kontakt kommen. Mehr oder weniger. Und das wird zunehmen. Das wird zunehmen, diese Angriffe. Das bleibt nicht so, wie es jetzt ist. Ich meine, ihr lebt hier in einer unglaublichen Region, für mich völlig unglaublich. Ich komme aus der Diaspora, also aus Bayern eben. Ja, da ist es im wahrsten Sinne geistig gesehen so, dass wir aus der Diaspora kommen. Da sind die Gemeinden so selten, total selten. Die meisten sind religiös, wenn überhaupt noch. Der katholische Glaube ist auch nichts mehr. Die meisten sind irgendwo in die Esoterik abgedriftet oder sind direkte Atheisten, die wissen gar nichts mehr von Christus, wenn man die Leute interviewt. Das ist bei euch noch nicht so. Aber ich möchte euch jetzt da nicht Angst machen, aber ich glaube nicht, dass es auf Dauer so bleibt. Sondern es ist einfach so, dass wir in einer Welt leben, wo wir einfach in diesem Zeitgeist da mit drin sind. Und wir müssen gewappnet sein. Und ich versuche das auch immer sozusagen, wenn ich zu den Gemeinden komme, sie zu wappnen, sie zu rüsten und sie zu ermutigen, dann diese Dinge auch anzuwenden. Nun, es handelt sich also hier bei dieser ganzen Geschichte, mit diesem ganzen Schöpfungsbericht und mit dem Sündenfall um keine Lappalie, um keine Nebensache, sondern es geht um etwas, was den Kern des Glaubens angreift. Der Teufel ist äußerst raffiniert. Ich habe schon oft gehört, dass Christen zu mir gesagt haben, ach, es ist doch nicht so wichtig, die ersten Kapitel in der Bibel. Hauptsache das Evangelium. Ja, ja, natürlich das Evangelium, aber das wird hier indirekt damit angegriffen. Und zwar direkt frontal, ohne dass ich es merke. Indirekt, der Teufel ist eben raffiniert. Er wird sich nicht so offensichtlich präsentieren. Man beachte auch, dass es sich hier nicht nur um den Tod des Menschen handelt, sondern um den Tod aller Lebewesen. Ohne das jetzt vorzulesen, ist es so, dass in Römer 8, 20 und 21 der Apostel Paulus erklärt, dass die ganze Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen ist. Sie soll aber letztlich von dieser Knechtschaft der Sterblichkeit befreit werden. Wir schreiten fort mit der Auslegung
gehe ich nur noch ein kleines Stück weiter. Am Ende von Vers 2 lesen wir, dass der Geist Gottes über den Wassern schwebte. Und hier steckt das Bild eines Adlers, der über seiner Nestbrut schützend wacht, dahinter. Gottes Hauptaugenmerk ist also jetzt auf die Erde gerichtet, die im Folgenden als Wohnung für den Menschen vorbereitet werden soll. Jetzt wollen aber manche Ausleger in den Wassern, und auch jüdische Ausleger, über denen Gottes Geist schwebte, des Urchaos stehen. Und ich habe die Schriften der Urkirche, der Kirchenväter, gelesen. Und die wehren sich dagegen, mit Händen und Füßen hier ein Chaos reinzulesen. Manche nicht, aber die meisten. Warum ist es sinnvoll, sich dagegen zu wehren? Ja, weil es wieder Gott verunglimpft, weil Gott ein Gott der Ordnung ist und nicht der Unordnung. Der Teufel freut sich, wenn wir so denken, dass Gott in Ordnung nicht der Ordnung ist, sondern das Chaos ist oder irgendwie aus dem Chaos was schafft. Gott hat alles genau geplant, ein Chaos gibt es bei ihm nicht. Wie gesagt, Schritt für Schritt ist hier alles eins nach dem anderen entstanden. Im Übrigen ist es doch eigentlich ganz klar, wenn ich hier eine Wasserkugel habe im All und da ist noch, sagen wir mal, darunter auch noch ein fester Körper, dann ist es kein Chaos, sondern es ist einfach ein klar definiertes Objekt. Ja? Das ist kein Chaos. Ich weiß nicht, wie die Leute hier auf Chaos kommen, aber ganz leicht denkt man so. Ich könnte, wie gesagt, hier fortfahren, aber das will ich jetzt gar nicht tun. Ich möchte nicht weiter fortfahren, noch die anderen Verse auch noch in diesem Sinne auszulegen, weil ich euch eigentlich nur einen Eindruck vermitteln wollte und die ersten Verse sind tatsächlich die am meisten angegriffen werden vom Teufel, aber auch die anderen Verse werden angegriffen. Wenn ihr mit solchen Fragestellungen in Berührung kommt, wenn ihr die Bibel lest, wenn ihr mit Leuten zu tun habt, die Frage stellen, dann behaltet es immer im Hinterkopf, dass Gottes Ehre erhalten bleiben muss. Die richtige Auslegung ist immer die, die Gottes Ehre am größten macht. Das ist ganz einfach. Und der Teufel will uns immer das Gegenteil davon einreden, das macht automatisch Gott kleiner. Deswegen kann ich eigentlich jetzt sagen, das Evangelium ist das Entscheidende bei der ganzen Sache. Es läuft letztlich alles auf Evangelium raus. Deswegen hat Gott in der Schöpfung das auch schon reingelegt, das Evangelium, indem er eben diese Verlorenheit der Menschheit eben schon gezeigt hat im Sündenfall. Und er löst das Problem selbst, indem er ans Kreuz für uns geht. Deswegen, lieber Zuhörer, ich weiß jetzt nicht, wer heute hier ist und noch nicht gerettet ist. Wenn du noch dein altes Leben lebst, so wie ich es früher auch gemacht habe, und du denkst, dass du ein guter Mensch bist und noch nicht für Jesus Christus lebst, sondern eben für dich selbst, dann kehr um, solange du noch kannst. Bekehr dich zu Gott und glaube an Jesus Christus. Und ich habe einige Freunde und die sagen, naja, ich habe ja noch Zeit. Jetzt noch nicht, später. Ich habe noch vieles vor. Ja, du hast vielleicht vieles vor, aber du weißt nicht, ob das, was du vorhast, wirklich tun kannst. In Hebräer 9, 27 und 28 heißt es, und so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so wird der Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen, zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn warten. Nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil. Das heißt, wir haben wirklich nur dieses kurze Leben, um eine Entscheidung für die Ewigkeit zu treffen. Es ist nicht so wie in anderen Religionen, dass wir immer wieder geboren werden und immer wieder eine Chance hätten. Nein, wir haben nur eine einzige Möglichkeit. Und viele Menschen schieben diese Entscheidung so weit hinaus, bis es zu spät ist. Gehör nicht zu ihnen. Aber euch, liebe Geschwister, euch möchte ich sagen, die ihr bereits gerettet seid, und ihr darauf wartet, dass Jesus wiederkommt, wie wir ganz herrlich hier gesungen haben, lasst euch nicht abbringen. Lasst euch nicht abbringen, das Evangelium zu verkünden. Kapselt euch nicht ab oder ein, geht's raus. Redet's mit den Leuten, die euch die größten Schwierigkeiten machen. Die ständig widersprechen. Ich war so einer. Ich war genauso einer und ich hatte einen Freund, der damals gläubig war und wir waren in den Bergen. In den Bayerischen Bergen, wunderbares Wetter, wir waren am Gipfel oben, wir haben super Fernsicht gehabt. Und dann sagt der Freund zu mir, ist das nicht Wahnsinn, diese Aussicht? Dann sage ich, ja. Und dann stellt er mir die Frage, völlig unerwartet, wie hat denn das alles gemacht? Ich habe mich herausgefordert gefühlt. Ich war ja der Evolutionist, der Materialist und habe angefangen mit dem Urknall. Und bis zur Entstehung des Menschen durch Evolution habe ich ihm alles erklärt. Ich kam mir sehr klug vor und dachte mir, dem muss ich es mal erklären. Und dann ist was passiert. Während ich das gemacht habe, er hat mir nur eine Frage gestellt, aber es war eine kluge Frage. In dem Moment plötzlich kam mir der Gedanke, aber ob es wirklich so ist? Ich hatte noch nie einen Zweifel daran. Ich war so fest immer überzeugt, dass ich recht hatte. Aber in dem Moment wurde ich plötzlich innerlich völlig unsicher. Natürlich habe ich mir nicht das Geringste anmerken lassen. Ich habe so getan, als ob ich vollkommen fest stehe und habe weitergeredet. Und der Freund hat nicht viel gesagt. Ich habe schon gemerkt an seiner Reaktion, dass er nicht so ganz einverstanden war. Und dann ging er auf so einen kleinen Nebenhügel, 100 Meter Höhe. Und da saß er da die ganze Zeit oben. Ich dachte mir, was macht er denn da oben? Er hat natürlich für mich gebetet, das wusste ich damals nicht. Er hat auch vorher schon gebetet, damit ich einen Zweifel bekomme. Sehen wir, was wir machen müssen, wir müssen uns auf die Menschen einlassen, wir müssen ihnen Fragen stellen und ihnen ihre unsinnige Weltanschauung durch die Fragen vor Augen halten. Am besten lässt man sie selber ihre Fragen beantworten, dann sie selber drauf kommen, dass das eigentlich gar keinen Sinn macht. Und ich denke, das ist eine gute Methode, die auch Jesus angewandt hat, Fragen zu stellen. Und deswegen kommen in meinen Vorträgen immer wieder Fragen, Fragen, Fragen vor. Weil ich eigentlich möchte, dass derjenige, der da sitzt, sich selber mal eine Frage stellt. Und wenn er das tut, dann ist schon die halbe Miete gewonnen. Dann wird er nämlich feststellen, okay, was habe ich da eigentlich geglaubt? Das macht keinen Sinn. Aber wir müssen natürlich vorbereitet sein, falls jemand wirklich detaillierter kommt, dann müssen wir eben natürlich auch antworten können. Ja, also lasst uns wachsam sein und nicht Kompromisse machen, festgegründet stehen im Wort Gottes, gewappnet gegen alle Philosophien und Theorien, alle Weltanschauungen unserer Zeit und stets bereit, den Menschen Rede und Antwort zu stehen oder einfach nur eine Frage zu stellen. Und dadurch Gottes Ehre zu verteidigen. Und dann wird auch Gott dich ehren. Und er wird dir viel Freude in der Nachfolge und auch viel Begeisterung schenken. Amen.